Ulrich, du hast mich ja richtig überrascht. Eine Tasse Gelassenheit. Das finde ich gut. Manchmal brauche ich auch zwei oder so. Also vielen Dank. Es war sehr nett. Ich bin ja sonst in der Bücherstube, wenn ich so gucke, Bücher und so, das gefällt mir immer sehr gut. Dann habe ich zwar nicht so den Blick auf die Tassen und auf die Souvenirs und die es da so gibt. Das ist nicht so mein Fall. Darum habe ich gerade so ein bisschen gezuckt. Nachher kriege ich sogar die Tasse. Also vielen Dank. Ja, gut, okay. Schön, vielen Dank dafür. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, du hast vollkommen recht. Das ist hier der Autor, der beim 20-jährigen Jubiläum der Bücherstube gesprochen hat, Markus Spieker. Er hat jetzt ein Buch rausgebracht, 1000 Seiten, kann man ja mal so lesen. Und zwar geht es hier, Jesus, eine Weltgeschichte. Er hat einfach das Leben Jesu nochmal beschrieben, aber auch, was davor ist, ist geschichtlich eingeordnet. Er ist ja promovierter Historiker und jetzt zurzeit ist er eben Chefreporter vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und ist vielleicht ganz interessant, auch als Weihnachtsgeschenk, ich mache jetzt Reklame für dich, als Weihnachtsgeschenk für Leute, die vielleicht ein bisschen interessiert sind, die vielleicht so über Geschichte ein bisschen was wissen wollen. Das ist von ihm bestimmt sehr gut aufgearbeitet und ich fand einen Artikel heute Morgen, noch als ich das las, der zur Predigt hinführen kann heute Morgen. Und zwar geht es darum, dass viele Leute heute gar nicht mehr viel wissen von der Bibel. Ja, als wir noch vielleicht vor 40 Jahren oder so unterwegs waren, als ich da so vor über 40 Jahren zum Glauben kam, Zeltmission und so, da wussten viele Leute noch so Geschichten aus der Bibel. Da konnte man anknüpfen. Da konnte man dann irgendwie ins Gespräch kommen. Aber heute ist das manchmal ganz schön schwierig. Wenn man dann von Adam und Eva redet, dann sagen sie, ja, das geht alles von Anfang an. Adam und Eva, das bedeutet einfach ganz am Anfang. Ich rede von Adam und Eva, von ganz Anfang. Aber sie haben überhaupt keine Vorstellung mehr von der biblischen Geschichte oder von Jesus, ja, habe ich auch schon mal gehört. Manchmal sogar, dass die Leute sagen, ja, weiß ich gar nicht, wer war das denn nochmal? Es ist heute sehr, sehr dünn geworden mit dem Wissen über Jesus Christus und das schreibt er auch hier in seinem Buch. Er spricht von einem Identitätsverlust, den wir in unserer Gesellschaft zurzeit erfahren. Er schreibt zum Beispiel, Umfragen zufolge grassiert der Glaubensanalphabetismus, ja, Fremdwörter sind immer schwierig für mich, auch unsere Kirchenmitgliedern, auch bei unseren Kirchenmitgliedern. Stattdessen herrscht vor allem im Bildungsbürgertum ein naiver Skeptizismus vor. Die bräsige Überzeugung, man wisse von dem historischen Jesus so gut wie nichts und alle Wunderberichte über ihn seien Ausgeburten der überhitzten Fantasie seiner Jünger. Mit diesem Vorurteil möchte ich aufräumen, schreibt Markus Spieker. Meine vielleicht wichtigste Entdeckung ist die solide historische Basis, auf der der Glaube an Jesus Christus steht. Soweit. Kostet 30 Euro. Ulrich nimmt gerne Bestellungen entgegen. Ich helfe dir dann auch beim Schleppen, wenn du die dann hier... Also wer hier jetzt heute ein Buch bestellt beim Ulrich, der kann es nächste Woche wieder mitnehmen. So, ne? Hoffentlich keine leere Versprechung. Ja, gut. Ja, und so kommen wir zum Kolosserbrief. Kolosserbrief Kapitel 4, Abvers 2. Ich lese dort einige Verse. Kolosserbrief Kapitel 2, Kapitel 4, Abvers 2. Übrigens wurde ich jetzt überrascht bei der kleinen Bibelschule am letzten Dienstag, die ja am letzten Dienstag endete, dass jemand auf mich zukam und sagte mir, du, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Da ist mir ja fast das Herz stehen geblieben. Wo bin ich denn im Fernsehen? Ja, also es war letztlich so, der Gottesdienst in Kredenbach wurde per Livestream übertragen und dann haben die Leute es eben zu Hause im Fernsehen gesehen. Ich möchte hier heute Morgen besonders Vanessa und Björn grüßen, die mich im Fernsehen gesehen haben. Vielleicht auch heute wieder. Vielleicht seid ihr noch nie im Fernsehen erwähnt worden. So, Kolosserbrief, Kapitel 4, Abvers 2. Dort schreibt der Apostel Paulus: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Soweit diese Verse aus dem Kolosserbrief. Und wir wollen anhand dieser Verse uns 8 Fragen stellen. 8 Fragen stellen, wie es mit unserer missionarischen Aktivität aussieht. Sind wir Missionare von Jesus Christus? Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir so der Typ, der mir über Probleme nachdenkt in der Gemeinde Jesu. Also, wie ist das heute mit der theologischen Situation, liberale Theologie, konservative Theologie? Wie ist das heute mit ethischen Fragen? Wie verhält sich das heute? Und diese Dinge, wo ist die Gemeinde gefährdet heute? Bei all den Problemen, die wir auch haben, auch in der Gemeinde Jesu, sehe ich die Gefahr, dass wir bei all den Problemen, die angesprochen werden müssen, auch immer wieder, auch dass wir nicht vergessen, dass wir auch eine Gemeinde sind, die einen Auftrag hat. Nämlich den Auftrag hat, von Jesus Christus weiterzusagen. Ja, ich erlebe es selber bei mir auch. Ich bin so verhaftet in den vielen Fragen, die es einfach gibt, dass ich den Nachbarn vergesse. Dass ich andere Leute gar nicht mehr so auf dem Schirm habe, weil man so mit sich selber und mit den Fragen, die einen beschäftigen, eben beschäftigt ist. Heute also 8 Fragen an mich und an euch, an uns alle, was unser missionarisches Leben betrifft. Und ich starte einfach mit den ersten 2 Versen aus unserem Text, ab Vers 2. Betet mit aller Ausdauer. Ich habe hier eine modernere Übersetzung noch. Voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, sagt Paulus. Wenn ihr betet, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Paulus war also im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom. Dort, wir haben schon mal bei der letzten Predigt darüber hier nachgedacht, als ich hier vor einem Monat war. Paulus war in der römischen Gefangenschaft, eine etwas freier gestaltete Gefangenschaft. Er konnte Besuch empfangen, er konnte mit Leuten reden, sie konnten ihm Wohltaten auch entgegenbringen, ihn unterstützen. Das war schon ganz gut, aber er war festgesetzt. Das war das Wort von vor 4 Wochen. Und jetzt hier im Kolosserbrief schreibt er eben davon: Leute, betet dafür, dass uns eine Tür aufgetan wird für das Evangelium, dass wir keine stummen Hunde sind in unserer Situation. Also, die erste Frage heute Morgen: Führe ich andere Menschen zu Jesus Christus? Das war das, was Paulus bewegt hat. Andere Menschen Jesus Christus nahe zu bringen, ihnen zu sagen, wie wichtig es ist, an Jesus zu glauben, was es bringt, an Jesus zu glauben. Das war das, was ihn bewegte. Und so die Frage an uns: Führe ich andere Menschen zu Jesus? Und dann kommt gleich vielleicht auch der Einwand, dass gesagt wird: Ja, ich habe irgendwie so eine Angst. Ich merke ja, wie du ja gerade auch gesagt hast, wie weit der Abstand ist zwischen dem, was wir in der Gemeinde Jesu hier abbilden, und das, was in der Welt gelebt wird. Und jetzt soll ich da jemanden ansprechen, der versteht mich ja überhaupt gar nicht. Der weiß ja gar nicht, was ich will, und der hält mich ja wahrscheinlich für einen von vorgestern. Wie soll ich das denn machen? Aber erst einmal die Frage: Führe ich Menschen zu Jesus? Ich finde es so schön, dass Jesus, vielleicht euch das auch schon mal aufgefallen, dass Jesus sein Missionsbefehl umrahmt hat von Ermutigung. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Also er spricht erst einmal nicht von den Ängsten und von den Fragen und was, wie die Leute reagieren könnten, sondern er sagt, Leute, ich bin der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und darum sende ich euch aus. Ihr braucht keine Angst haben. Und dann am Schluss des Missionsbefehls, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, da sagte er dann am Schluss, nachdem er sagt, geht hin, sagte er dann eben, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin ja bei euch. Warum habt ihr Angst, euren Nachbarn anzusprechen? Warum seid ihr vielleicht etwas nachlässig, vielleicht auch am Arbeitsplatz oder da, wo ihr eure Kontakte oder wenn ihr beim Einkaufen seid oder wo ihr euch eben befindet, mal etwas von eurem Glauben weiterzugeben, denn ich bin mit euch. Wir nehmen diese Sätze oft sehr isoliert als Trostworte und das ist ja auch berechtigt. Jesus Christus ist ja immer bei uns. Aber Jesus sagt das im Zusammenhang mit dem Missionsauftrag. Wenn wir von Jesus weitersagen, dürfen wir wissen, er ist bei uns. Wir haben in der Bibel eine Reihe von Leuten aufgezeigt, die eben auch diesen Missionsbefehl ganz praktisch gelebt haben. Zum Beispiel war es Aquila und Priscilla, die uns in der Apostelgeschichte vorgestellt werden. Ich habe da einen Vers aus Apostelgeschichte 18, Vers 26. Da geht es um Apollos, also einer, der gut reden konnte, der auch was von Jesus schon verstanden hatte. Und dann heißt es in Vers 26, er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge der Apollos. Und dann heißt es, als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Das waren Leute, die haben ganz einfach, als Ehepaar waren sie da, haben den Leuten das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Da war natürlich schon ein Interesse da, da war schon etwas vorhanden, aber trotzdem, sie haben einfach erklärt, was oder wer Jesus eben ist. Führe ich andere Menschen zu Jesus? Das ist die erste Frage heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass wir uns das festhalten, wenn uns Jesus in die Mission schickt, im kleinen Kreis unserer Umgebung, dann sagt er, mir ist alle Macht gegeben und ich bin alle Zeit bei euch, bis an der Weltende. Das soll uns Mut machen. Wir kommen zur zweiten Frage, und zwar, bete ich regelmäßig für die Rettung von Menschen? Hier sagt ja Paulus auch im Rahmen des dritten Verses sagt er auch, dass uns Gott eine Tür für das Evangelium auftue. Ja, betet dafür. Ja. Wir beten für Kranke, ist wichtig. Wir beten für die Politiker, tun wir viel zu wenig, bestimmt. Wir beten für alles Mögliche, was uns bewegt. Aber beten wir auch noch dafür, dass Menschen hier in Kreuztal zum Glauben an Jesus Christus finden. Beten wir für die Menschen, die verloren sind, auch in unserer Umgebung, da wo wir sind. Wie ich sagte, ich habe viele andere Sachen im Kopf, vielleicht ist das auch von meiner Seite her mehr mein Schwerpunkt, aber ich merke, wie ich hier an diesem Punkt großen Nachholbedarf habe. Wieso bete ich vielleicht dafür, dass die Gemeinde bei Jesus bleibt, aber warum bete ich nicht dafür, dass Menschen gerettet werden, ganz neu Christus kennenlernen? Betet ihr für eure Nachbarn, für die Leute in eurer Umgebung, dass sie Jesus Christus kennenlernen? Oder wenn ihr bei Aldi unterwegs seid, Leute trefft, so irgendwie aus dem weiteren Bekanntenkreis und ihr kommt ins Gespräch über alles Mögliche, betet ihr dafür, dass ihr die richtigen Worte findet, ihnen etwas weiterzusagen? Dieser Vers macht übrigens deutlich, wenn Paulus darauf hinweist, dass wir beten sollen, macht er deutlich, dass letztlich Gott die Türen öffnen muss. Wir können das gar nicht. Betet dafür, betet, bittet Gott, dass er Türen öffnet. Wir können keinen Menschen bekehren. Das ist ja das, was es manchmal so zusetzt. Wir hätten es ja gerne so, dass wir sagen, komm da her, ich erkläre dir das und nochmal und dann glaubst du, Punkt. Aber so geht das nicht. Und darum sagt Paulus auch, betet. Bittet Gott darum, dass er Herzen öffnet, die Herzen, die Türen der Herzen öffnet. Jesus hat das ja schon vorausgesagt in Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 8. Da sagte er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Heilige Geist wird die Herzen öffnen, wird den Leuten die Augen auftun. Zum Beispiel darüber, dass sie nicht glauben an mich. Plötzlich merken sie, oh, eigentlich sollte ich ja an Jesus glauben, bisher habe ich es nicht gemacht. Ja, der Heilige Geist öffnet die Gedanken, die Türen, die Gedankentüren der Menschen, dass sie verstehen, ich brauche Jesus. Bei einer anderen Situation schreibt Paulus einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 9, schreibt er, Gott hat, er schreibt diesen 1. Korintherbrief aus Ephesus, und bezieht sich jetzt auf Ephesus. Gott hat uns eine große Tür aufgetan für das Evangelium. Auch wieder Tür. Tür aufgetan für das Evangelium. Aber viele Widersacher sind da. In einem Vers steht das. Also wir müssen damit rechnen, wenn wir Leute sind, die wirklich das Evangelium weitersagen wollen, dass wir dann auch Gegenwind bekommen. Dass sie nicht alle direkt huhu schreien und sagen, toll, dass ihr da seid, dass du mir das sagst. Sondern es könnte auch Gegenwind entstehen. Das hat Paulus erlebt. Aber es war auch eine Tür aufgegangen, dort in Ephesus für das Evangelium. Ja, lassen wir uns nicht so schnell erschrecken, wenn Dinge dann da sind, die uns dann vielleicht nicht gefallen. Vor einiger Zeit war es so, dass wir einen Handwerker bei uns im Haus hatten, und man fragt sich ja dann manchmal, wie kriegst du da den Einstieg und wie geht das dann und so. Und dann habe ich, irgendwie bin ich dann auf den Glauben gekommen, sind Sie auch theologisch interessiert oder so ähnlich, habe ich gefragt. Ja, kann man ja mal so machen. Ne? Und er sagte, nee, das ist nichts für mich. Also damit war ein junger Kerl, Anfang 20. Das ist nichts für mich, sagt er. Wenn einer das glauben will, er kann das glauben. Aber ich merkte plötzlich, wie er doch ziemlich reserviert wurde. Er war sonst sehr, sehr freundlich und zuvorkommend, ein wunderbarer Handwerker. Aber im Moment, als es um Theologie ging, merkte ich, wie er da Probleme bekam. Ja, wenn Leute daran glauben wollen, mit anderen Worten wie Sie, dann ist das okay. Aber ich habe damit nichts zu tun. Also nicht entmutigen lassen, wenn auch solche Antworten kommen. Damit müssen wir heute rechnen. Aber es kann genauso gut sein, dass eben Menschen vielleicht einen entscheidenden Impuls bekommen für ihr Leben, um mal nochmal ganz neu über Gott eben nachzudenken. Also die zweite Frage war, bete ich regelmäßig für die Rettung von Menschen? Ist das mir noch ein Anliegen? Ich bete für alles Mögliche, aber dass Menschen gerettet werden, ist mir das ein Anliegen? Der Samuel ist hier, ich freue mich, dass ihr heute mal zusammen seid, das ist ein richtiges Familienfoto, sehr schön. Er versucht hier Menschen in Kreuztal mit dem Evangelium zu erreichen, aber ihr müsst sie bringen. Er hat nicht die 1000 Kontakte hier in Kreuztal, aber ihr habt viele Kontakte. Betet dafür, dass Menschen kommen und dann die Botschaft von Jesus Christus hören. Eine dritte Frage an uns, und zwar, mache ich klar und verständlich das Evangelium bekannt? Ja, das können wir auch entnehmen aus Vers 4. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. So sagt es Paulus. Also, mache ich klar und verständlich das Evangelium bekannt? Wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, benutze ich da Ausdrücke und Wörter, die ich zwar gut aus der Bibel kenne, aber die sonst in der Welt draußen überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Ich habe es hier und da schon mal gebraucht, weil das Wort so typisch ist. Ja, du brauchst Erlösung, wenn ich das einem sage. Dann sagt er, wieso, ich bin doch gar nicht im Gefängnis oder irgendwie sowas. Erlösung kennt keiner. Das ist auch ein Wort aus der damaligen Zeit, ein gutes Wort. Ja, Loskauf von Sklaven, Erlösung, ja, das verstanden die Leute damals sehr gut. Aber heute, was ist das denn? Sprechen wir lieber von Befreiung zum Beispiel. Oder wenn du zum Glauben kommst, wirst du selig. Auch sagt er, selig war ich erst gestern. Ich hatte so eine schöne Weinparty. Das war der Weingeist. Das war auch irgendwie sowas. Sie verstehen es oft nicht. Wir müssen dann schon eher sagen, reden von gerettet. Obwohl wir das, da die Leute oft erst hinführen müssen zu diesem Ausdruck. Aber wir müssen Ausdrücke nehmen, die die Leute heute kennen, die sie gewohnt sind. Und nicht aus unserem Bereich, den wir kennen und schätzen, der auch gut ist, aber der heute oft nicht mehr verstanden wird, weil, wie wir gerade feststellten vorhin, die Leute oft sehr, sehr weit weg sind. Also mache ich klar und verständlich das Evangelium von Jesus Christus bekannt. Mache ich mir die Mühe, Wörter zu nehmen, die zwar in meinem Sprachgebrauch einfach so rausrutschen, wenn ich auch über Glauben nachdenke und so, aber die dem anderen nicht helfen. Eine nächste Frage heute Morgen in dem Zusammenhang, wie gebe ich das Evangelium von Jesus Christus weiter? Gehe ich mit den Menschen klug um, ist eine Frage. Mit den Menschen, die vor mir sind, die noch nichts wissen vom Evangelium, gehe ich mit denen klug um? Verse 4 und 5, klar und verständlich verkündigen, hatten wir schon. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Geht mit denen klug um, weise um. Ja? Also nicht mit der Holzhammermethode und sagen, ja, du bist auch noch nicht bekehrt hier, wir sind hier in der Gemeinde und jetzt komm doch mal. Es kommt drauf an. Manchmal, je nachdem, wen man vor sich hat, kann man auch mal ein bisschen klarer die Dinge anpacken, aber man muss weise sein. Wichtig ist auch, wie ich mit den Leuten umgehe. Gehe ich auf sie zu als der Belehrende? Ich weiß was und du hast ja keine Ahnung. Das ist mal schlecht, wenn man so von oben runterkommt. So. Ich weiß Bescheid, ich bin fromm, du bist ja so ein Gottloser, jetzt sage ich dir mal, wo es lang geht. Das ist schlecht. Also nicht so belehrend, sondern er muss merken, irgendwie ist halt einer, der steht mit mir auf einer Stufe, wir sitzen alle in einem Boot als Menschen, jetzt erklärt er mal, was für ihn wichtig ist. Oder auch den anderen nicht überfordern in dem, was ich sage. Nicht, dass ich dann sage, oh, jetzt habe ich da einen, dem erkläre ich jetzt das ganze Evangelium, fange von Adam und Eva an und höre in der Offenbarung auf. Der weiß am Schluss gar nichts mehr, weil es einfach zu viel ist. Klug sein, weise sein. Also die Frage ist, gehe ich mit den Menschen klug um? Gehe ich auf sie weise zu? Wie formuliere ich die Dinge, damit es ihnen eine Hilfe ist, auch wirklich den Inhalt, der mir so wertvoll geworden ist, auch zu verstehen? Dann eine nächste Frage, nehme ich mir Zeit, um Menschen auf Jesus Christus anzusprechen? Paulus drückt das hier nach dieser Übersetzung so aus, Vers 5, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Also den Zeitpunkt nutzen. Da, plötzlich ist da jemand vor mir, habe ich gar nicht vielleicht mit gerechnet, ist nicht geplant. Und jetzt die Gelegenheit nutzen. Ich werde ihn vielleicht nie mehr wiedersehen. Also die Gelegenheit nutzen. Vielleicht habe ich einen Flyer bei mir, den ich weitergeben kann in dieser Situation. Oder ich versuche, Anknüpfungspunkte zu finden, zum Beispiel bei der Schöpfung, dass man vielleicht mit dem anderen ins Gespräch kommt. Mensch, die Sonne scheint, sieht ja alles so schön aus. Also ich kann nur meinem Schöpfer danken, dass er alles so schön gemacht hat. Glauben Sie auch an Gott? Das ist natürlich ein bisschen direkt, aber warum nicht? Kann man ja fragen. Ja. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass ich auch jemand bin, der nicht nur die Gelegenheit nutzt, sondern auch in der Art, wie ich mit dem anderen spreche, so bin, wie ich bin. Authentisch bin, heißt das heute auf gut Deutsch. Also jemand bin, der einfach so ist, wie er ist. Ich bin der Dieter, wer bist du? Aha, okay, wir kommen ins Gespräch. Nicht jetzt plötzlich so eine pastorale Stimme erklingen lassen, weil ich ja fromm wird, sondern ganz normal eben mit den Leuten reden. Dann kommen wir jetzt noch, wenn wir uns mehr zum Schluss hin bewegen, zum Ambiente, könnte man sagen. Es ist ganz wichtig, in welchem Umfeld ich das sage und ob das Umfeld auch positiv ist, soweit ich Einfluss darauf habe. Ich habe ja nicht auf alles Einfluss. Aber soweit ich Einfluss darauf habe, bin ich freundlich und geduldig. Bin ich jemand, der eine lockere Atmosphäre bietet, der freundlich ist, der auf die Menschen zugeht, der nicht irgendwie so verknustert da irgendwo versucht, da Glaubensinhalte rüberzubringen, sondern bin ich freundlich. Und wenn der manchmal auch dann vielleicht vom Thema mal abweicht und plötzlich ganz woanders ist, dass ich geduldig bin, bin ich so jemand. Oder dann Vers 6, da wird davon gesprochen, Vers 6, mit Salz gewürzt, oder man könnte auch übersetzen, wohltuend gewinnend, könnte man auch sagen. Bin ich jemand, der gewinnend redet? Ja, nicht nur den Leuten mit den Fakten konfrontiert, wer nicht glaubt, geht verloren, sondern gewinnend auch mit den Leuten im Gespräch ist, dass sich die Leute freuen darüber, auch über das Gespräch, dass es auch für sie nett ist und sich nie unter Druck gesetzt fühlen, sondern dass sie irgendwie merken, da ist einer, der erzählt eben aus seinem Leben, aus seinem Glauben und wie ich eben aus meinem Leben eben auch erzähle. Ist das Gespräch für meinen Gesprächspartner wohltuend? Und dann kommen wir schon zum achten Punkt, die Frage, habe ich mich auf das missionarische Gespräch vorbereitet? Paulus sagt hier in Vers 6 am Schluss, eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein, dann werdet ihr auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. So heißt es in dieser Übersetzung, eine angemessene Antwort zu geben. Okay, aber es ist gut, wenn ich mich auch ein Stück darauf vorbereite. Es gibt manche Dinge, die kommen immer wieder aufs Tablett. Zum Beispiel, wenn man über Glaubensfragen ins Gespräch kommt, warum gibt es das Leid in dieser Welt? Oder wieso glaubst du an Gott? Ist doch alles von selbst entstanden, habe ich in der Schule gelernt oder so, kommt einem entgegen. Habe ich mich auf diese Grundfragen, die einfach immer wieder kommen, ein bisschen vorbereitet, damit ich auch darauf dann eben eine entsprechende Antwort geben kann, die vielleicht dem anderen auch sogar ein wenig einleuchtend ist. Ja? Sind wir vorbereitet? Wir haben in der kleinen Bibelschule immer wieder auch solche Themen gehabt, können wir auch nochmal wiederholen, ist gar keine Frage. Was am besten ist, wenn man dann wirklich ins Gespräch kommt, der andere nicht ablockt, dann erzählt man einfach von dem, was mir persönlich eben Jesus Christus bedeutet. Nicht also nach dem Motto, du musst aber jetzt an Jesus glauben oder so, das wäre natürlich wünschenswert, aber da fühlt er sich vielleicht schnell unter Druck gesetzt, sondern dass ich einfach mal erzähle, wer Jesus für mich ist. Und er dann von daher schließen kann, aha, wenn das dieser Jesus für mich, für den so wichtig ist, könnte der vielleicht auch für mich an Bedeutung gewinnen? Ich möchte euch einfach mal fragen, könnt ihr in 5 einfachen Sätzen, bei all dem, was ich gerade auch erzählt habe, in verständlicher Sprache, könnt ihr in 5 einfachen Sätzen einem anderen erzählen, warum ihr an Jesus glaubt? In 5 einfachen Sätzen. Ja, Erlösung, das Wort lassen wir weg, nicht weil es vom Inhalt weglassen, sondern weil die Leute es nicht verstehen. Auch wenn wir von Gerechtigkeit reden, meinen die Leute, ich bin doch immer ganz anständig. Warum brauche ich Gerechtigkeit Gottes? Ist auch ein bisschen schwierig. Ihr merkt, ist gar nicht so einfach. In 5 einfachen Sätzen sagen, warum ich an Jesus glaube. Ich möchte euch nur ein Beispiel geben, das natürlich anfechtbar ist, wenn ihr wollt. Ein Beispiel geben, wie ich es vielleicht machen könnte in einer gewissen Situation. Erst muss man ja ins Gespräch kommen. Ja, hat man da jemanden und mit dem hat man vielleicht sogar ein bisschen länger zu tun, Handwerker oder sonst irgendwie so. Ja, man kann einstiegs in 2 Punkte vielleicht in besonderer Weise, je nachdem, vielleicht über die Schöpfung. Wie ich das gerade schon andeutete, dass man das eben sagt hier, ich finde das so toll, das Wetter heute und so weiter. Und dann vom Schöpfer rede und dann vielleicht auch frage, eben sage, ich glaube an Gott, sind Sie auch theologisch interessiert? Das ist eine entscheidende Frage, die die Weiche stellt. Hier in dem Moment kann er ablocken und sagen, nee, nee, nichts mit zu tun haben. Oder er sagt, ja, ich glaube auch irgendwo, dass es da einen Gott gibt. Wenn er also eine gewisse Offenheit hat in diesem Moment, dann kann ich mit meinem Zeugnis einsetzen, zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, ich freue mich darüber, dass Jesus Christus mir den Himmel geöffnet hat. Das ist eine super Sache. Und zwar weiß ich, dass er mir den Himmel geöffnet hat, weil er meine Schuld vergeben hat. Da sind wir natürlich schon sehr zentral in der Botschaft drin, aber man kann es ja mal versuchen. Er hat mir meine Schuld vergeben und zeigt mir einfach auch, wie ich durchs Leben am besten komme. Und da finde ich einfach toll, und weil Gott alle Menschen liebt, gilt das Angebot auch für sie. So, das ist jetzt Kurzfassung. Das kann man jetzt nicht bei jedem in gleicher Weise so rüberbringen. Man muss sich auf die Person einstellen, ist mir schon klar. Aber dass man einfach nicht direkt das ganze Evangelium reinpackt, aber einfach ein Stück Freude vermittelt. Ich freue mich darüber, dass Jesus Christus oder dass Gott mir den Himmel geöffnet hat und ich unter einem geöffneten Himmel leben darf und Gott meine Schuld vergeben hat in Jesus Christus und so. Gut. Wir sind dann schon relativ nah beim Zentrum, ist mir schon klar. Aber warum sollen wir so viel drumherum reden? Manchmal habe ich den Eindruck, wir machen uns viel zu viel Gedanken. Wie kann ich das erzählen? Und kommt von dem einen zum anderen und hin und her. Lass uns auch relativ schnell zum Eigentlichen kommen, aber mit Freude unterlegt. Ich freue mich darüber, dass der andere merkt, Mann, der ist erfüllt davon, was der sagt. Also einen Einstieg wählen, wenn Menschen in einer schwierigen Situation sind. Also ich hatte am Donnerstag eine Beerdigung zu halten. Ja, wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt in diesem Rahmen, dann kann man gut das Thema Leid aufgreifen. Ja? Was hat mir in meiner Not, die ich erlebt habe, was hat mich getröstet? Und so auch die Brücke schlagen eben zum Evangelium. Also, das persönliche Zeugnis, der Einstieg, wie steige ich ein, vielleicht über Schöpfung, über Leid, Frage, über diese Dinge, dann vielleicht versuchen, eine Frage zu stellen. Sind Sie auch theologisch interessiert? Glauben Sie auch irgendwie an Gott oder so? Ruhig mal ein bisschen rangehen und dann einfach das erzählen, was einem Jesus bedeutet. Daraus kann sich alles Mögliche dann entwickeln oder es kann dann auch schnell Schluss sein. Aber ich habe eben dann etwas weitergegeben, einen Impuls gesetzt. Manchmal ist es nicht mehr. Aber lasst uns Leute sein, die dafür beten, dass Menschen noch Jesus Christus kennenlernen, auch hier in Kreuztal. Führe ich andere Menschen zu Jesus, bete ich regelmäßig für die Rettung von Menschen, mache ich klar und verständlich das Evangelium bekannt, gehe ich mit den Menschen klug um, nehme ich mir Zeit, ergreife ich die Gelegenheiten, die Gott mir schenkt. Bin ich freundlich und geduldig? Ist das Gespräch auch für meinen Gesprächspartner wohltuend? Und dann habe ich mich auf das missionarische Gespräch auch ein Stück vorbereitet, damit ich auch auf manche Fragen, die immer wieder kommen, auch eine Antwort geben kann, die vielleicht der andere auch nachvollziehen kann. Ich wünsche uns, dass wir nicht nur den Problemen unseres Lebens stecken bleiben, die ja auch da sind, für die wir auch beten können, keine Frage, sondern dass wir auch ein Zeugnis für Jesus sind in dieser Welt und auch dies mit unserem Mund zum Ausdruck bringen. Amen. Ja, ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz von Golgatha gestorben bist, das größte Ereignis der Weltgeschichte, und wir sind oft so stumm, wir sagen nichts. Wir wissen manchmal nicht so richtig, wie wir es bringen sollen, geht mir ja auch so. Aber Herr, mach uns Mut durch dein Wort. Hilf uns, Herr, dass wir uns vorbereiten, dass wir beten, dass Menschen vorbereitet sind und dass sie dann eben auch hören und wir ihnen geeigneterweise etwas von dir weitersagen können. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus, und danken dir. Amen. So, bei der nächsten offenen Kanzel höre ich dann vielleicht, wie es bei euch geklappt hat.